Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Dass Europa wettbewerbsfähig bleibt neben China und den USA, das steht bei der neuen EU-Kommission ganz oben auf der Prioritätenliste. Heute hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr neues Team vorgestellt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns aber schwerpunktmäßig mit Intel beschäftigen. Nachdem der Halbleiterkonzern gestern am späten Abend das geplante Werk in Magdeburg vorerst auf Eis gelegt hat. Ein Investitionsvorhaben im Umfang von 30 Milliarden Euro, für das viele Steuermilliarden vorgesehen waren, die nun natürlich Begehrlichkeiten wecken in Berlin, das hören wir gleich. Eine Chipfabrik, mit der aber auch die Hoffnung auf viele neue Arbeitsplätze verbunden war in Sachsen-Anhalt. Frage an Niklas Ottersbach. Wie fallen denn dort jetzt die Reaktionen aus?
Naja, das ist schon ein herber Dämpfer, wenn auch ein erwarteter Dämpfer. Das hat sich ja angekündigt in den letzten Wochen. Das Intel-Projekt auf Eis bedeutet jetzt hier in Sachsen-Anhalt einfach enorm viel Unsicherheit. Und es ist ja auch völlig unklar, ob der aktuelle CEO Pat Gelsinger in 2 Jahren noch am Werk ist, wenn hier der Baustart sein soll. Und wer weiß, ob die zukünftige Bundesregierung auch entscheiden wird, wir fördern Intel mit 10 Milliarden Euro Steuergeld. Also das sind enorm viele Unsicherheiten. Das alles ficht Rainer Haseloff aber nicht an. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sagt, es wird weitergehen mit Intel und sagt auch, was wäre denn die Alternative? Hören wir da mal rein.
Wir brauchen Neuansätze und das läuft momentan auf anderen Kontinenten. Und das wissen wir in Europa. Und deswegen hat Frau von der Leyen persönlich angerufen nochmal und nochmal gesagt, die Notifizierung, die kommt.
Damit ist das Genehmigungsverfahren gemeint, denn für die Intel-Ansiedlung muss ja das EU-Beihilferecht angepasst werden, weil ja normalerweise nicht einzelne Unternehmen gefördert werden. Bei Intel ist das anders und diese Notifizierung steht noch aus, soll aber bald kommen. Was anders, was hier in Sachsen-Anhalt schon läuft, ist die Baugenehmigung. Die hatte Intel schon. Also die Räder hier in Magdeburg, die sind sehr schnell in Bewegung gesetzt worden in den letzten 2 Jahren. Und nun, naja, es ist vor allem für die Stadt Magdeburg, diese Hängepartie ist natürlich besonders bitter, weil die Hoffnungen ja da waren und vielleicht auch noch sind. Wir bekommen 3.000 neue hochbezahlte Industriearbeitsplätze, 10.000 neue Einwohner. Intel wäre so eine Art Investitionsprogramm für die Stadt und für die Region. Also ich zähle mal auf, was da in Planung ist. Eine neue Kläranlage für 500 Millionen Euro. Die Trinkwasserversorgung sollte für Intel komplett umgestellt werden. Neue Halbleiterstudiengänge an der Uni Magdeburg. Die sind in Planung und da ist jetzt vieles auf dem Prüfstand. Und das sorgt in der Stadt, ich habe mich da vorhin mal umgehört, naja, schon auch für gemischte Reaktionen.
Ja, schade, sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es dann später kommt.
Also irgendwie war das so ein linkes Ding. Also ich weiß auch nicht, das war zu erwarten.
Erst sagen sie zu und alles freut sich. Ja, ja, also Pech, wenn es nicht wird.
Gut so. Ich finde, unser Ackerland kann ja von uns bebaut werden und es muss ja nicht alles mit Häusern zugepflastert werden. Und ich finde, unsere Betriebe könnten hier weitergehen und nicht, dass alles vom Ausland kommt.
Also es gibt auch kritische Stimmen hier in der Region und die werden jetzt lauter werden.
Was bedeutet dieser Intel-Rückzieher denn jetzt für die Landesregierung?
Naja, das ist auch ein Dämpfer für die Landesregierung, weil sie hat sich im Intel-Glanz gesonnt und muss jetzt mit dem Schatten klarkommen. Das fällt ihr ziemlich schwer. Heute bei der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten hat Rainer Haseloff schon klargestellt, Intel ist ein Projekt der Bundesregierung und wir machen hier so nur den Vorgarten hübsch, so nach dem Motto. Also das fällt schwer und was auch auffällt, es gibt keinen Plan B. Also die Hoffnung und der Glaube ist da, Intel wird in 2 Jahren kommen. Das ist aber sehr unsicher und für den Fall, dass Intel nicht kommt, gibt es eigentlich hier in Sachsen-Anhalt keine wirklichen Vorkehrungen.
Informationen waren das von Niklas Ottersbach aus Magdeburg. Unumstritten war das Intel-Vorhaben ja nicht. Einige Ökonomen und auch Politiker, die hielten die zugesagte Subventionshöhe von zuletzt 10 Milliarden Euro für äußerst fragwürdig, zumal für einen amerikanischen Konzern. Insofern mischt sich zur Enttäuschung, die wir auch gerade gehört haben über den vorerst abgesagten Spatenstich, der sollte ja in diesem Jahr stattfinden, auch Erleichterung. Und es gibt viele gute Ideen, was mit möglicherweise frei werdenden Fördergeldern anzufangen ist. Vor allem in Berlin. Dort flammte der Haushaltsstreit heute wieder auf. Jörg Münchenberg hat das beobachtet.
Der vorläufige Rückzieher von Intel in Magdeburg sorgt auch innerhalb der Ampelkoalition für Diskussionen. Immerhin hatte die Bundesregierung zugesagt, den geplanten Bau der Chipfabrik mit insgesamt 10 Milliarden Euro zu subventionieren. Was also jetzt tun mit den vorerst nicht benötigten Fördermilliarden? Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, warnte bei seinem Besuch in der kasachischen Hauptstadt Astana vor vorschnellen Entscheidungen.
Die Entscheidung, das Projekt in Deutschland jetzt 2 Jahre aufzuschieben, ist eine, die ja auch beinhaltet, die Aussage, daran festhalten zu wollen. Und für uns ist es wichtig, dass wir bei dieser Gelegenheit in diesem sehr volatilen Geschäft der Halbleiterindustrie dazu beitragen, dass es trotzdem einen weiteren Ausbau, der ja schon jetzt profunden Kapazitäten in Deutschland gibt.
Gleichzeitig klafft jedoch im Etat 2025, der inzwischen von den Haushaltsexperten im Bundestag beraten wird, noch immer eine Lücke von 12 Milliarden Euro, die die Koalition zumindest auf einen einstelligen Milliardenwert verkleinern will. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, forderte deshalb auf der Plattform X, alle nicht für Intel benötigten Mittel zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt zu reservieren. Prompt kommt Widerspruch von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.
Für uns war es immer so, dass wir die Halbleiterproduktion ja in Europa, ist ja ein europäisches Programm, in gewissen Anteilen halten bzw. aufbauen wollen. Daran ändert sich nichts, denn die Strategie ist ja nicht auf ein einziges Unternehmen ausgerichtet, sondern darauf, dass wir Wirtschaftssicherheit bekommen, dass wir in diesem kritischen Industriebereich eine gewisse Kompetenz auch in Europa haben und nicht zu 100% abhängig sind von südostasiatischen Märkten.
Laut Wirtschaftsministerium sollten allein in diesem Jahr 4 Milliarden Euro aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds an Intel fließen. Zudem stünden auch die beihilferechtlichen Fragen mit der EU-Kommission kurz vor dem Abschluss. Habeck will also an der bisherigen Subventionsstrategie für Zukunftstechnologien unbedingt festhalten. Der Kanzler plädiert jedoch für einen flexibleren Ansatz.
Dass wir zugleich die Halbleiterentwicklung in Deutschland voranbringen wollen und dafür Sorge tragen wollen, dass wir mit unseren Finanzen gut auskommen, ist ja offensichtlich. Und deshalb ist das jetzt Ergebnis sehr konstruktiv. Beratungen, die darüber stattfinden sollen. Ich gehe auch davon aus, dass wir einfach in alle Richtungen unsere Möglichkeiten nutzen. Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß.
Nun soll das Thema hinter den Kulissen, wie es heute hieß, geklärt werden. Ausgang offen. Die zuständigen Wirtschaftsverbände reagierten unterdessen verärgert. Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie betonte etwa, trotz des gegenwärtig schwierigen Umfeldes werde die Nachfrage nach Halbleitern weiter steigen. Auch der Digitalverband Bitkom forderte, die Mittel weiter gezielt in digitale Schlüsseltechnologien zu investieren. Einige Wirtschaftsforschungsinstitute plädierten wiederum für einen ganz anderen Ansatz. So hieß es etwa sowohl beim Kieler Institut für Weltwirtschaft als auch beim Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, es sei sinnvoller, die eingesparten Intel-Milliarden in eine Steuerreform zu investieren, anstatt damit Löcher im Haushalt zu stopfen.
Über die Diskussion um die Intel-Milliarden, Jörg Münchenberg. Und wir gehen noch mal einen Schritt zurück und schauen noch mal auf den Grund des Intel-Rückziehers, nämlich die Probleme bei dem Konzern. Die ersten Gerüchte, dass Intel seine Europastrategie überdenken könnte, die gab es ja schon im August, das haben wir gehört. Da hat Intel den Abbau von 15.000 Stellen angekündigt. Und dabei war Intel ja vor nicht allzu langer Zeit noch der wertvollste Halbleiterkonzern der Welt, ein Pionier bei Mikroprozessoren. Meine Kollegin Sandra Pfister ist bei mir im Studio. Auch in Magdeburg hatte Intel ja eigentlich noch ambitionierte Pläne vor 2 Jahren. Was ist denn da jetzt eigentlich schiefgelaufen?
Also man kann sich das echt kaum vorstellen, dass Intel so gut bei Computerchips war, dass die sogar mal ein Kartellverfahren an der Backe hatten und auch wirklich Kartellstrafe bezahlen mussten, weil die so gut waren erst bei Speicherchips für Computer und dann bei Prozessoren für Computer. Das ist aber wirklich seit Jahren Geschichte, diese große Dominanz. Jetzt ist Intel nicht mal mehr unter den 10 wertvollsten Halbleiterherstellern der Welt. Das wusste man in Magdeburg auch vorher schon. Was haben die falsch gemacht, war die Frage. Ja, die haben große Trends verpasst. Der erste waren Smartphones und Tablets. Da hatten die keine geeigneten Chips auf Lager. Die anderen haben dann viel schneller, viel bessere Chips entwickelt. Da konnten sie also nie so richtig mithalten. Da könnte man jetzt denken, naja, dann kam halt die nächste Welle, nämlich künstliche Intelligenz. Und da sind sie dann bestimmt dabei, denn die Chips, die dafür gebraucht werden, um diese riesigen Datenmengen zu verarbeiten und die in Rechenzentren laufen, die werden den Herstellern doch aus der Hand gerissen. Ja.
Und da war Intel aber auch nicht dabei.
Nee, genau, die waren tatsächlich nicht dabei, denn wir wissen es alle, wir haben es ja hier schon oft berichtet, der Champion in der Liga ist tatsächlich Nvidia. Nvidia hat ganze Chipsysteme, die besonders gut waren, die besonders schnell waren, um Grafiken von Computerspielen aufzulösen. Und die funktionieren auch super in Rechenzentren. Und die braucht man da eben, um große Datenmengen für künstliche Intelligenz zu verarbeiten. Dann selbst AMD, das ist ein alter, aber sehr kleiner Rival eigentlich von Intel. Selbst der hat jetzt KI-Chips im Angebot. Man muss sagen, Intel hat die auch. Einer zum Beispiel heißt Gaudi, das ist eine ganze Chip-Reihe. Aber die machen nur einen Bruchteil der Umsätze, die Nvidia damit macht mit diesen Chips. Und gleichzeitig verkaufen sich die normalen Chips von Intel für Rechenzentren aber auch schlechter, weil viele Unternehmen da jetzt auch sagen, na, dann hätten wir aber gerne sowieso die guten KI-Chips von der Konkurrenz. Also selbst bei Chips für KI-fähige Rechner, wo alles noch halbwegs gut lief für Intel, selbst da gibt es jetzt heftigen Wettbewerb, zum Beispiel von Qualcomm. Man kann unterm Strich sagen, Intel hat sich zu lange ausgeruht auf den fetten Gewinnen aus den Geschäften mit Prozessoren für PCs und hat sich aber auch, anders als andere, nicht genug spezialisiert. Und zwar spezialisiert in einem bestimmten Bereich. Die wollten immer den ganzen Produktionsprozess kontrollieren, Chips designen, sie wollten aber auch selber welche herstellen. Die Konkurrenz hingegen hat dieses Herstellen meistens outgesourced. Und zwar an einen besonders präzisen Hersteller und auch einen sehr günstigen Chiphersteller, das ist nämlich TSMC in Taiwan. Und die liefern, im Unterschied zu Intel, ohne große Pannen. Bei Intel dagegen gab es häufiger mal Fehler in der Produktion, dann kamen die Chips erst viel später auf den Markt. Die Kunden wollen aber verlässlich beliefert werden. Und also unterm Strich ist es so, in der Chipproduktion kann Intel nicht mithalten mit TSMC. Dazu bräuchten sie auch viel Geld, was sie nicht haben, für sehr teure neue Fabriken. Und im Chipdesign ist Nvidia führend und für Intel dann auch sehr weit weg.
Also großer Konkurrenzkampf. Jetzt war die Intel-Ansiedlung ja auch Teil der EU-Strategie, sich unabhängiger zu machen von China und von Taiwan. Ein Fünftel der Weltproduktion soll bis 2030 aus Europa kommen. Ist das denn überhaupt noch zu schaffen?
Ich glaube, es war noch nie realistisch, das mal vorneweg. Das Zweite aber, was ich noch sagen wollte, es kann ja sein, dass Intel in 2 Jahren die Fabrik noch baut. Also viele halten das für unwahrscheinlich, weil die eben jetzt schon viel zu viele Fabriken haben, die auch nicht ausgelastet sind. Man kann aber sagen, für die EU wird es schwieriger ohne Intel. Das war schon bei weitem der größte Standort, der kommen sollte. Aber sie haben nicht alles auf eine Karte gesetzt. Es gibt auch TSMC-Fabriken in Deutschland, in Dresden, Infineon baut, Bosch, Global Foundries. Die bauen auch in Frankreich, in Polen, in Belgien. Also wir könnten auch davon ausgehen, dass EU-Unternehmen in den USA einkaufen. Das ist dann eher eine Frage des Preises. Also auch andere Länder legen Förderprogramme auch auf. Und auch da könnten wir uns dann bedienen.
Einschätzung zu Intel und zur Chipindustrie von Sandra Pfister. Vielen Dank. Es geht Brüssel um eine zunehmende Unabhängigkeit von Asien, nicht nur bei Halbleitern. Es geht aber zunehmend in der EU auch darum, wettbewerbsfähig zu bleiben, zum Beispiel bei der Produktion von Autos. Und da gibt es in vielen Bereichen einiges zu tun. Handlungsempfehlungen hat ja der frühere EZB-Präsident Mario Draghi bereits formuliert in einem von der EU beauftragten Bericht. Viel zu tun also für die neue EU-Kommission, die Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, heute vorgestellt hat, dem EU-Parlament. Frage an Peter Kapern. Wer ist denn jetzt für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft zuständig?
Nun, da kann ich ganz einfach Ursula von der Leyen selbst zitieren. Die hat gesagt, das ganze Kollegium widmet sich der Wettbewerbsfähigkeit. Es war einer der zentralen Sätze der Kommissionspräsidentin heute früh, als sie ihre EU-Kommission hier im Straßburger Parlament vorgestellt hat. Damit wollte sie sicher zum Ausdruck bringen, welchen Stellenwert das Thema Wettbewerbsfähigkeit haben soll in den kommenden 5 Jahren. Und das war ja auch die zentrale Botschaft ihrer Parteienfamilie, der EVP, im Europawahlkampf, deren Spitzenkandidatin war sie ja. Und zum anderen macht die Ressortaufteilung auch deutlich, wie umfassend von der Leyen den Begriff der Wettbewerbsfähigkeit versteht. Denn sie muss ja auch in ihrem Politikansatz die unterschiedlichen Vorstellungen der Mitgliedstaaten berücksichtigen. Also Wettbewerbsfähigkeit steht bei ihr für Reformpolitik, wie sie in Deutschland verstanden wird, etwa Bürokratieabbau, Produktivitätssteigerung. Für diese beiden Dinge ist Valdis Dombrovskis zuständig. Aber es steht bei ihr auch für die Vollendung des Binnenmarktes. Dafür ist zuständig Stéphane Séjourné, der gleichzeitig für die Industriepolitik verantwortlich ist. Und dann ist da die Vollendung der Kapitalmarktunion zuständig. Maria Albuquerque aus Portugal sowie die Aus- und Fortbildungspolitik. Dafür ist zuständig die Rumänin Roxana Mințatu. Also man sieht, ein weit gestreutes Dossier. Und das waren nur einige wenige der Positionen, die ich gerade genannt habe.
Also die Betonung liegt auf der Wettbewerbsfähigkeit. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Klimaschutz, Stichwort Green Deal? Also das wird ja auch eine große Herausforderung, wenn die EU tatsächlich bis 2050 klimaneutral sein wird. Kommt der Klimaschutz jetzt unter die Räder?
Also interessanterweise weist Ursula von der Leyen immer wieder darauf hin, dass die grüne Technologie der Bereich ist, in dem die EU besonders wettbewerbsfähig ist, dass dies auch so bleiben muss und dass dies der eigentliche Wachstumstreiber sein soll in Europa. Sie sieht also ein Hand-in-Hand-Gehen von Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit, auch wenn viele ihrer Parteifreunde das anders sehen und beim Klimaschutz im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit am liebsten erstmal auf die Pausentaste drücken möchten. Klimaschutz ist jetzt aber nicht bei Ursula von der Leyen zu einem Orchideenressort geworden, also versammelt bei einem einzigen EU-Kommissar, sondern ganz ähnlich wie das Thema Wettbewerbsfähigkeit zu einer Querschnittsaufgabe gemacht worden. Wubke Hoekstra, der niederländische Kommissar, ist der alte und neue Klimakommissar. Jessica Roswall aus Schweden kümmert sich um die Themen Umweltpolitik und Kreislaufwirtschaft. Und dann Jörgensen aus Dänemark, der soll die Energiepolitik nehmen, inklusive der Komponente Aufbau der Erneuerbaren.
Schauen wir noch auf die anderen wichtigen Wirtschaftsressorts. Wer steht da an der Spitze?
Also da ragen für mich zwei Neulinge unter den geschäftsführenden Vizepräsidenten heraus. Den einen habe ich schon genannt, Stéphane Séjourné, der die Themen Binnenmarkt, Industrie, kleine und mittlere Unternehmen verantwortet. Ich nannte ihn also vorhin schon. Dazu Teresa Ribera aus Spanien, die spanische Umweltministerin, die hier in Brüssel nun Wettbewerbskommissarin wird, als Nachfolgerin von Margrethe Vestager. Und sie wird auch als Vizepräsidentin zuständig sein für den etwas blumig titulierten Bereich der sauberen, gerechten und wettbewerbsorientierten Transition. Um noch zwei andere Namen zu nennen, Maros Šefčovič, zuständig für die Haushaltspolitik, Valdis Dombrovskis für die Wirtschaftspolitik, zwei erfahrene Schlachtrösser in der Kommission und schließlich noch Piotr Serafin aus Polen, der wird Haushaltskommissar, der muss das neue 7-Jahres-Budget aushandeln, also eine der schwierigsten Aufgaben hier in Brüssel.
Über die neue EU-Kommission waren das Informationen von Peter Kapern. Es passiert immer wieder, dass junge, innovative Firmen, die die erste Gründungsphase überlebt haben, vielleicht schon ihre Produkte verkaufen, aber eben immer noch Verluste schreiben, irgendwann ins Ausland abwandern, zum Beispiel BioNTech, weil ihnen Geldgeber fehlen, um schnell zu wachsen. Dieses Problem hat die Ampelregierung erkannt und vor 2 Jahren eine Strategie zur Förderung von Start-ups entwickelt, mit ersten Ergebnissen, die heute auf einem Start-up-Kongress in Berlin vorgestellt wurden. Johannes Kuhn war dabei.
Was in Deutschland funktioniert in Sachen Startups, wird auf dem Startup Germany Summit der Bundesregierung recht schnell klar. Keine Stadt, keine Region, keine Universität, die sich nicht darum bemüht, Gründungsinteressierte zu vernetzen mit Wirtschaft, Wissenschaft und Geldgebern.
Es kann sich wirklich keiner beschweren über fehlende Unterstützung. Also das funktioniert super gut. Wir sind teilweise wirklich persönlich in Kontakt mit dem Ministerium, mit der Landesentwicklungsgesellschaft, mit all den Machern und Netzwerken.
Sagt zum Beispiel Peter Hauschild, Leiter des Fraunhofer Leistungszentrum in Signa im thüringischen Ilmenau. Gründen ist das eine, die Finanzierung der verschiedenen Wachstumsphasen für Startups das andere. So sagt Jörg Goschin, Co-Geschäftsführer der KfW Capital, die für den Bund Investmentprogramme auflegt.
Wir haben ein sehr, sehr diversifiziertes Venture Capital Ökosystem mit Startups in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Der Schwerpunkt ist noch sehr stark im frühphasigen Bereich.
Und das ist ein Problem, denn in späteren Phasen, in denen 2- bis 3-stellige Millionenbeträge benötigt werden, müssen deutsche Startups sich in der Regel an Kapitalgeber aus dem Ausland halten, konkret aus den USA. Vor allem institutionelle Investoren wie Versicherer seien hierzulande oft weiter skeptisch, wenn es um Hochrisikoinvestments ginge, so Goschin. Das liege auch am Marktumfeld.
Wir brauchen im Markt mehr Liquidität im Sinne von Investoren müssen auch aus ihren Investments, die sie getätigt haben, auch wieder herauskommen, sogenannte Exits machen. Das heißt, wir brauchen einen funktionierenden Sekundärmarkt, nicht nur auf der Start-up-Ebene, auch bei den Fonds.
Eine Lösung heißt Europäische Kapitalmarktunion. Eine Idee, die die Bundesregierung auf europäischer Ebene vorantreibt. Zugleich hat man bereits jetzt 11 Milliarden Euro für verschiedene Fonds aufgelegt, viele in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Am Abend wollen Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck ein weiteres Instrument vorstellen, die sogenannte WIN-Initiative. Der Fonds von KfW und Finanzindustrie soll dem Vernehmen nach ein 2-stelliges Milliardenvolumen haben. Beteiligt sind unter anderem Akteure wie Deutsche Bank, BlackRock oder die Commerzbank. Das staatliche Geld wiederum stammt aus Restmitteln des sogenannten Zukunftsfonds. Dennoch ist Geld für Startups zwar vieles, aber eben nicht alles. Zum Beispiel in Thüringen, wie Insignia-Vertreter Hauschild erzählt.
Was bei uns fehlt, ist einfach das Humankapital. Also junge Leute, die zu uns kommen und die bei uns auch bleiben.
Der Fachkräftemangel nur eines der weiteren existierenden Problemthemen. Denn da wäre noch die generelle Innovationsschwäche des alten Kontinents. Arndt Schwierholz, Finanzchef der Neobank N26, legt den Finger in die Wunde. Von amerikanischen und asiatischen Investoren höre man, dass beim Kampf um die Innovation Europa keine Rolle spiele.
The feedback that we are getting from American or Asian investors is the battle about innovation is not Europe is not part of that game plan. It's the US against China.
Die USA und China kämpfen um die Vorherrschaft, so Schwierholz.
Über den Startup-Kongress in Berlin, Johannes Kuhn. Und damit schalten wir dahin, wo sich wichtige Investoren in der Regel tummeln, an die Börse nach Frankfurt, zu Stefan Wolf. Wir haben es gehört, der Chiphersteller Intel ändert seine Europastrategie, legt die Pläne für das Magdeburger Werk auf Eis. Wie reagiert man denn an der Börse drauf?
Nun, Chip-Experten sind sich relativ sicher, dass es bei Intel sich um existenzielle Probleme handeln könnte, weil man einfach dem Markt hinterherhechelt in den vergangenen Monaten. Nichtsdestotrotz sind die Aktien den ganzen Tag über gefragt gewesen und da elektrisiert einfach das Schlagwort Sparprogramm, also das große Sparprogramm, das sich Intel auferlegt hat. Die Aktien haben hier im Tagesverlauf bis zu 10% zulegen können. Inzwischen liegen sie mit 5,7% im Plus. Aber auch die Konkurrenz zeigt sich beflügelt, wie zum Beispiel die Papiere des deutschen Chipherstellers Infineon mit einem Plus von 3,5%.
Bleiben wir bei großen amerikanischen Konzernen. Microsoft kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm an im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar. Was steckt dahinter?
Nun, Microsoft hat gut verdient, hat auch die Dividende für die Aktionäre erhöht, also die Gewinnbeteiligung, und möchte den Wert des eigenen Unternehmens weiter steigern. Deshalb kauft man eigene Aktien zurück, um das Angebot an Aktien zu verknappen und so die Rechnung dahinter, die Nachfrage anzuschieben und den Preis weiter anzuheben. Bislang geht die Rechnung auf, Microsoft-Aktien mit 1,7% im Plus.
Heute wurde die Messe IAA Nutzfahrzeuge offiziell eröffnet und die Branche ist ja eigentlich ganz zuversichtlich. Spiegelt sich das auch in den Kursen?
Der Optimismus spiegelt sich durchaus in den Kursen. Nehmen wir mal Aktien von Traton. Unter dieser Kunstmarke hat VW seine Nutzfahrzeuge zusammengefasst. Hier ein Plus von 1,8%. Im deutschen Aktienindex tummeln sich die Papiere von Daimler Truck. Die profitieren noch mehr von dem Optimismus bei der IAA Nutzfahrzeuge mit einem Plus von 4,4%.
Ja, und dann gab es heute noch den ZEW-Index, ein wichtiger Konjunkturindikator der Börsenprofis. Der ist allerdings deutlich abgesackt. Dem DAX hat das aber nicht wirklich geschadet, oder?
Ja, die Konjunkturstimmung hat sich kräftig eingetrübt, aber damit hatte man schon gerechnet. Die Prognosen gingen exakt in diese Richtung, deshalb hielt sich die Überraschung in Grenzen. Was hier hauptsächlich gespielt wird, ist die Sitzung der US-Notenbank. Morgen Abend nach Börsenschluss wird es eine Zinssenkung geben, da ist man sich sicher. Man hofft auf eine große, 94 Pluspunkte bedeutet das im DAX bei 18.727 Punkten.
Dann schauen wir noch auf den Euro vor dieser wichtigen Sitzung.
Der Euro hat sich auf Basis der Referenzkurse leicht verteuert auf einen Dollar 11,39. Die Umlaufrendite ist um 4 Basispunkte gesunken auf 2,1%. Und Gold verliert nach der Rekordfahrt gestern 9,57 Dollar, kostet am Abend 2.574,43 Dollar.
Börseninformationen waren das von Stefan Wolf. Vielen Dank nach Frankfurt. Um Klimaschutz und Kultur geht es gleich hier nach den Nachrichten in Kultur. Heute dann mit meiner Kollegin Maja Elmenreich am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.